Ich habe mich vor einigen Jahren mit einem Unternehmer aus den USA unterhalten, der über mehrere Jahre hinweg einen Werteentwicklungsprozess in seinem Unternehmen gemacht hat. Weil ihm das wichtig war, die Unternehmenskultur zu prägen, dass die Menschen nach gemeinsamen Werten, die sie gemeinsam erarbeitet haben, tatsächlich in diesem Unternehmen auch leben und arbeiten. Und ich fand seine Bemerkung ganz spannend, dass er sagte, und je länger ich mich mit diesem Prozess beschäftige, desto mehr Fragen habe ich als Antworten. Und dieses Gespräch ging mir bei der Vorbereitung auf den heutigen Predigtext durch den Kopf. Je mehr ich mich auch mit den Texten aus der Offenbarung beschäftige, desto mehr Fragen habe ich als Antworten. Deshalb werde ich euch mal an meinen Fragen teilhaben lassen und werde mit den Antworten etwas zurückhaltend sein. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe mir vorgestellt, wir haben Gemeindeversammlungen oder Gottesdienst und dann klingelt der Postbote und bringt einen Brief. Und weil der Brief per Eilbote geschickt wurde, per Einschreiben mit Rückschein, wird er sofort geöffnet und auch verlesen. Ich wäre in Laodicea gerne dabei gewesen, als die den Brief gelesen haben. Ich hätte mir gerne ihre Reaktion angeschaut. Ich hätte gerne erlebt, wie die Menschen darauf reagieren. Besonders dann, wenn sie auch die anderen Briefe gekannt hätten, die an 6 andere Gemeinden gegangen sind. Also deshalb lohnt es sich, dass ihr nach dem Gottesdienst, ob heute oder morgen oder in den nächsten Tagen, deshalb lohnt es sich, dass ihr alle 7 Sendschreiben nochmal lest Und ich fand das von der Beobachtung her spannend. Ich habe das mal mit so einem Ampelsystem versehen, nach dem Motto, wer hat denn da eine gelbe Karte bekommen, wer hat keine gelbe Karte bekommen und wer hat eine rote Karte bekommen. Und um welches Thema ging es jeweils? Ephesus hat eine gelbe Karte bekommen, weil sie die erste Liebe verlassen haben. Und sie werden ermahnt zur Buße. Smyrna hat keine gelbe Karte bekommen, sondern die Ermutigung, die Ermunterung zur Treue. Sei getreu bis an den Tod. Mach weiter so wie bisher. Pergamon hat auch eine gelbe Karte bekommen, wegen der Irrlehre und eine Ermahnung zur Buße. Thyatira hat auch eine gelbe Karte bekommen wegen Hurerei, Ermahnung zur Buße und für einen kleinen Teil der Gemeinde Ermunterung zur Treue. Sardes, die Diagnose, du bist tot. Ermahnung zur Buße, Ermunterung zur Wiederbelebung und Ermunterung zur Treue. Philadelphia, keine gelbe Karte, Bewahrung, Ermunterung zur Treue. Und Laodicea, wegen der falschen Betriebstemperatur, rote Karte. Ich will dich ausspeien aus meinem Mund. So frontal wird keine Gemeinde attackiert. So frontal wird keine Gemeinde damit konfrontiert, was der Schreiber des Briefes empfindet. Weil du lau bist, wärst du doch warm oder kalt. Laodicea ist eine Handelsstadt gewesen, die berühmt war für ihr Gold, für ihre Stoffe und für ihre Salbe. Vielleicht deshalb sagt der Briefschreiber, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Was aber alle Sendschreiben gemeinsam haben, alle sieben Briefe, sie sind auf ihre Art und Weise, auch wenn das oft sperrig erscheint, sie sind auf ihre Art und Weise ein Ausdruck der Liebe Gottes. Gott scheint es offensichtlich nicht gleichgültig zu sein, in welchem Zustand sich seine Gemeinden befinden. Gott scheint es nicht gleichgültig zu sein, in welchem Zustand wir uns in der Nachfolge befinden. Und je klopft er an oder schickt einen Brief und macht darauf aufmerksam, was er sieht. Und ist dann gespannt und neugierig auf unsere Reaktion. Jetzt ist die Versuchung relativ groß, darüber nachzudenken, was denn wohl die richtige Betriebstemperatur ist. Was heißt das denn zu kalt? Was heißt denn kalt? Was heißt denn warm? Und was heißt denn lau? Ich versuche mal eine Annäherung an das, was ich als Lauheit erlebe. Und ich bleibe mal bei mir, ich lasse euch mal außen vor, ist vielleicht gar nicht euer Problem. Ich bleibe einfach mal bei mir. Zu wie vielen Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, schweige ich? Zu wie vielen Themen, die uns gerade in dieser Welt beschäftigen, nehme ich keine Stellung? Bei wie vielen Themen ducke ich mich einfach weg? Weil es unbequem wäre, Position zu beziehen. Weil es unbequem wäre, darauf aufmerksam zu machen, wie das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Gottes Sicht aussieht, was wir da gerade tun. aber ich ducke mich weg. Und das vernünftle ich mir dann auch noch zurecht. Nach dem Motto, ich kann ja nicht bei jeder Demonstration dabei sein und. Ich kann nicht überall die ganze Welt retten. Also vernünftige Gründe aus menschlicher Sicht gibt es genug, sich wegzuducken. Aber wie hoch ist das Gefährdungspotenzial, dass dieses Wegducken von Gott als Lauheit empfunden wird? Nicht Position zu beziehen. Und wenn wir uns die unterschiedlichen Themen anschauen, mit denen wir uns beschäftigen, dann ist das ja immer die spannende Frage, wenn ich mich dann dazu äußere, wie äußere ich mich denn dazu? Wie groß ist das Gefährdungspotenzial, je nach Thema, dass ich einfach netter sein will als Jesus? Dass ich es an der Klarheit missen lasse? Dass bei manchen Dingen, bei manchen Themen Sünde nicht mehr Sünde genannt wird. Weil wir wollen ja barmherzig mit dem Sünder umgehen. Wie gefährdet bin ich dafür, netter sein zu wollen als Jesus? Und dann gibt's andere Themen. Da fällt mir auf, jetzt bin ich strenger als Jesus. Jetzt bin ich unbarmherziger. Und wo ist die Balance? Wo ist das, was Jesus tatsächlich von mir will? Die Laodizäer und auch mir geht das gelegentlich so, kannten wohl das Gebet des Augur nicht. Sprüche 30. Zwei Dinge erbitte ich von dir. Verwehre sie mir nicht, bevor ich sterbe. Halte Falschheit und Lüge fern von mir, gib mir weder Armut noch Reichtum. Gib mir zu essen, so viel ich brauche, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Und damit ich nicht verarme und stehle und den Namen meines Gottes missbrauche. Jetzt bin ich nicht arm und für Stehlen nicht gefährdet. Die Laodizäer waren wahrscheinlich auch nicht arm und auch nicht für Stehlen gefährdet. Aber wie gefährdet sind wir, wie gefährdet bin ich, dass wir über all dem, was wir haben, Gott vergessen und ihm mit unserem Lebensstil nicht die Ehre geben? Und wie hoch ist dann das Risiko, dass Gott, wenn er mir diesen Brief schickt, mich der Lauheit bezichtigt? Und das dann möglicherweise zu Recht. Und was mir auffällt, auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, Jesus kann offensichtlich mit kalten Menschen etwas anfangen. Und er kann auch mit warmen Menschen etwas anfangen. Aber mit den Lauen nicht. Mit denen hat er sein ganz eigenes Thema. Was ist der Ausweg aus dem Urteil? Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Und der Grund für den Ausweg? Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Ganz unpopuläre Pädagogik heute. Zurechtweisung und Liebe wird selten in einem Atemzug genannt. Aber das ist das, was Gott uns zumutet. Weil ich dich liebe, weise ich dich zurecht. Kein Liebesentzug, sondern das Gegenteil. Und ermutet uns, ermutet mir, ermutet euch, immer wieder zu, so seid nun eifrig und tut Buße. Fazit, und auch das finde ich spannend. Alle 7-Cent-Schreiben enden mit dem gleichen Satz. Und dieser Satz ist nicht im Singular geschrieben, sondern im Plural. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und mit diesem kleinen sprachlichen in Gänsefüßchen Kunstgriff holt er dieses Sendschreiben aus der Exklusivität für den jeweiligen Empfänger raus. Und das ist die Einladung. Alle 7-Cent-Schreiben und auch dieses Sendschreiben nicht nur zu lesen, als für die Laodicea gültig, sondern mit dem unangenehmen Mut, dieses Sendschreiben auch zu lesen, ist das möglicherweise auch mein Problem? Würde ich möglicherweise heute auch so einen Brief bekommen, weil Gott mich in meiner Lebensführung als lau erlebt? Bin ich bereit, mich darauf aufmerksam zu machen? Und nehme ich wirklich wahr, dass Gott das aus Liebe zu mir und aus Liebe zu dir tut? Er arbeitet nicht seine schwarze Liste ab, nach dem Motto, wem muss ich nochmal ordentlich Bescheid sagen, sondern er hat ein vitales Interesse daran, dass wir unser Leben so führen, wie er möchte, dass wir es führen. Vielleicht steckt das dahinter, wenn man diesen kleinen Unterschied macht, mit Gott darum zu bitten, das zu segnen, was wir tun. Oder das zu tun, was Gott segnen will. Dazu müssten wir ihn aber fragen, was er in unserem Leben segnen will. Also mir fällt das relativ leicht, Gott um das zu bitten, das zu segnen, was ich mir vorgenommen habe. Da habe ich keine Schwierigkeiten mit. Das kann ich locker. Bei der Frage, lass mich entdecken, was du segnen willst, bin ich deutlich zurückhaltender. Es könnte mich ja was kosten. Es könnte ja mühsam sein. Es könnte ja sein, was gerade nicht in mein Lebenskonzept hineinpasst. Und ich glaube, dass das unser großes Gefährdungspotenzial ist, dass wir an zu vielen Stellen immer noch versuchen, die Nachfolge auf irgendeine Art und Weise in unser Lebenskonzept zu integrieren. Die Nachfolge kompatibel zu dem machen, was uns wichtig ist. Und dass wir uns so schwer tun, unser Leben als das Konzept von Nachfolge zu verstehen. Dass es darum geht, dass wenn etwas in irgendetwas integriert wird, dann müsste unser Lebenskonzept in unsere Nachfolge integriert werden und nicht umgekehrt. Damit ihr nicht nur mit den Fragen aus dieser Predigt rausgeht, mag ich euch und mich wieder daran erinnern. Die Ermahnung ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, ist ein Ausdruck seines Bemühens um uns, jeden Tag neu, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, auch im Miteinander, auch wenn wir Gemeinde benutzt das ja immer mal wieder, auch wenn wir Gemeinde als eine Art Selbsthilfegruppe verstehen, im Sinne von, wie können wir miteinander und voneinander lernen, Nachfolge wirklich zu leben und in der Nachfolge zu wachsen. Dass aber wir überall den kritischen Tönen, die wir auch immer wieder hören, überall den schwierigen Dingen, auf die wir uns wechselseitig aufmerksam machen dürfen, dass wir über allem immer hören und sehen und erleben, ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Gott kämpft um uns. Gott ringt um uns. In Jesu Namen. Amen.